Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 225. Dr. Georg Kofler. Innovation statt Regulation. Ein Weckruf für Deutschlands Wirtschaft. In dieser spannenden Episode begrüße ich Dr. Georg Kofler, einen der bekanntesten Unternehmer und Investoren Deutschlands. Er teilt seine inspirierende Lebensgeschichte von früher harter Arbeit zum erfolgreichen Medienmanager und Investor. Kofler reflektiert über seine frühe Leidenschaft für das Lernen und den Wettbewerb und erhebt einen entscheidenden Moment hervor, als der Bergsteiger Reinhold Messner ihn während einer Schulvorlesung inspirierte. Er betont die entscheidende Rolle von Mut, Innovation und Deregulierung für die Wirtschaft. Kofler spricht über die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der aktuellen wirtschaftspolitischen Entwicklung ergeben. Und er erklärt, warum Deutschland mehr Risikobereitschaft braucht. Lass dich von seinen Erfahrungen in die Höhle der Löwen und seinen Ansichten zur Zukunft des Unternehmertums inspirieren.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Vielleicht kennt jemand von euch, aber ganz nur vielleicht, den Namen Robert T. Kiyosaki. Der hat mal einen Cashflow-Quadranten aufgemacht und in diesem Cashflow-Quadranten geht es darum, wo kommt das Einkommen her? Entweder als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Investor. Ich habe heute jemanden, der nicht ganz unbekannt ist, den man schon vor der Kamera gesehen hat, bei der Höhle der Löwen. Der hat alle diese vier Quadranten durchgemacht und jetzt ist er praktisch bei den Investoren schon seit langem angekommen. Herzlich willkommen, lieber Dr. Georg Kofler.
Ich freue mich. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Georg, ich bin begeistert, weil ich weiß, dein Zeitplan, der ist wahrscheinlich sehr gefüllt. Und du hast ja genau das gemacht, was vielen heute nicht so gelingt. Du hast dich selber hochgearbeitet von ganz einfachen Dingen, sehr früh den Vater verloren und du musstest sehr alleine, früh schon alleine sehen. Was waren die größten Herausforderungen damals für dich?
Naja, weißt du, ich habe ja wirklich bei Null angefangen. Ich hatte weder Beziehungen, ich natürlich auch kein Geld und ich hatte eine engagierte Mutter, die mich ins Vincentinum gebracht hat. Das Vincentinum war ein diözesanes Knabenseminar in Brixen und da habe ich das klassische Gymnasium Lyzeum hier besucht und das hat sich von meinem Vater mitbekommen. Mein Vater ist sehr früh gestorben, als ich 4 Jahre alt war, also großes Drama, meine Mutter 28, ich 4, mein Bruder 3, meine Schwester 1,5, ja. Und er hat ja, also in seinen letzten Brief, damals wusste er natürlich, dass das sein letzter Brief war, ja, weil er ist ja ganz abrupt gestorben ist, ja, Herzinfarkt, also 0,1, ja, und oder 1,0 müsste man sagen, ja, und alle sind ja aus den Wolken gefallen, dass mein Vater, der Holzfäller war, ein gesunder Bursche, ja, so von heute auf morgen weg war, ja, und er hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, ja, also er war ja Holzarbeiter und er war dann bei Mannesmann Rotbau Hilfsarbeiter und hat dann gesehen, dass Leute, die eigentlich ja nicht besonders so viel mehr schlau waren als er, Baustellenleiter waren und dann hat er sich eben auch weitergebildet und hat ein Diplom als Schachtmeister hier abgeschlossen und durfte dann eben auch selbst eine Baustelle leiten und dann hat er einen Brief geschrieben an die Mutter und hat gesagt, also das, was ich erkannt habe, ist, wir müssen unsere Kinder weiterbilden, wir müssen sie auf eine gute Schule schicken und das war sozusagen das geistige Erbe meines Vaters für meine Mutter auch und deswegen hat sie mich dahin geschickt und das war sozusagen der erste Schritt, der Schlüssel für eine Aufstiegschance. Und war da auch immer gut in der Schule und ich habe gern gelernt und ich habe gern geleistet. Ich mag auch und mochte immer auch Wettbewerb. Ja, und so hat das angefangen, dass ich hier die Chance mir erarbeitet habe, ein bisschen weiterzukommen, vielleicht als der Durchschnitt. Ja, und dann stellst du mir sicher weitere Fragen,
Ja,
weil ich
natürlich.
schon
Und wo
überrascht
du
bin.
das Thema Aufstieg, so, also das ist ja ein
Ja,
Schlüsselwort, weil bei
ja.
Aufstieg fällt mir ein Reinhold Messner. Reinhold Messner ist ja ein Vorbild für dich gewesen. Wie kam es dazu eigentlich, sag mal?
Naja, wer rein, also wie es dazu kam, ich war in diesem Vinzentinum, ja, und da war ich 14 in der dritten Klasse, Mittelschule heißt das bei uns, ja, oder hieß das damals, und sein Bruder Werner war in meiner Klasse. Und deswegen ist der Reinhold zu uns ins Vinzentinum gekommen, hat einen Vortrag gehalten und es war so still. Du hättest eine Nadel fallen hören in unserem Gemeinschaftssaal da, ja. Und wir waren so fasziniert, er kam zurück vom Nanga Parbat, ja, und hatte da in diesem Drama seinen Bruder verloren und die ganze Welt redete darüber, natürlich besonders in Südtirol. Und mich hat der Reinhold immer fasziniert, nicht nur durch seine ganz außergewöhnlichen Leistungen als Bergsteiger, sondern auch, weil er so eine multidimensionale Person ist, ja. Er hat das ja auch intellektuell reflektiert, was er da getan hat. Seine Frage war ja nicht nur, was mache ich mit dem Berg, wo gehe ich darauf, sondern auch, was macht der Berg mit mir? Ja, was macht der Berg mit mir? Und er hat daraus viele philosophische Gedanken auch abgeleitet. Dann war er natürlich immer ein toller Geschichtenerzähler. Er ist immer ein toller Geschichtenerzähler. Ein übrigens, man darf nicht vergessen, ein besonders erfolgreicher Buchautor auch, ja, mit Millionen Bestsellern, ja. Er hat sich immer wieder neu erfunden. Das hat mich auch bei ihm fasziniert, war auch für mich immer so ein Vorbild. Du musst nie auf deinem eingegangenen Weg jetzt so nur da weitergehen, sondern schau rechts, schau links. Und er hat sich ja in seinem Leben wie in einem Drama immer wieder neu erfunden auch, ja. Vom Felsbergsteiger zum Höhenbergsteiger, dann die Wüsten überquert, dann Grönland überquert und nachher auch als Autor, wie ich schon sagte, dann Museen hier gegründet und eröffnet. Also eine wirklich faszinierende, multidimensionale, intellektuelle hier Persönlichkeit und insgesamt einfach ein feiner Kerl, mit dem man gern zum Abendessen geht, ja.
Ja, und das ist natürlich faszinierend, wenn man solchen Menschen begegnen darf. Du hast ja, soweit ich weiß, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Und irgendwann bist du dann an Büroleiter geworden, warst bei Leo Kirch, ein Name, den man ja heute noch kennt. Und dann hat es dich irgendwie hingetrieben zum öffentlichen Bereich, zum Fernsehen. Du hast ProSieben mitgegründet. Wie ging das vonstatten? Wie bist du da zugekommen? Ich meine, so ich glaube, es ging über Shoppingsender los. Und da kommt auch mit Judith, glaube ich, die Verbindung her. Was ist da eigentlich Schönes passiert?
Naja, Schritt für Schritt. Also Publizistik und Kommunikationswissenschaften habe ich in Wien studiert. Ich wollte Journalist werden. Das stand für mich mit 17 Jahren fest. Ja? Und mein Traumberuf war Wirtschaftsredakteur in der Süddeutschen Zeitung. So, und weil ich dachte, oh, da kriege ich Einblicke in dieses Unternehmertum, in das große Wirtschaftsgeschehen. Und Journalist war für mich ja schon der Traumberuf, ja. Weil ich gerne schreibe und weil ich gedacht habe, das eröffnet weitere Horizonte. Das war mir immer wichtig, dass ich quasi meinen Horizont über den Alpenhauptkamm hinaus auch hier ausdehne. So, dann war ich beim Österreichischen Rundfunk und da habe ich dann gekündigt, weil ich diese Kungelei zwischen Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk geradezu als empörend, ja, hier empfand und bin da zum Leo Kirch. Ja, und der Leo Kirch war für mich schon die unternehmerische Inspiration, weil er so viel riskiert hat, weil er immer auch in höherem Alter, und deswegen ist er auch total ein Vorbild für mich, begeisterungsfähig war, wenn junge Leute mit Ideen kamen, immer neugierig, begeisterungsfähig und risikofreudig, ja. So, vielleicht manchmal zu risikofreudig, aber im Nachhinein kann man das immer leicht sagen, ja. Es hat ja jedes Mal die Chance auf einen großen Erfolg hier bestanden zumindest, ja. Und Chancen sind ohne Risiken ja nicht zu erkaufen. So, und da kam eben eines Tages ein wohlhabender Kaufmann aus Mönchengladbach, Gerhard Ackermanns vorbei und sagte, ich habe da so einen Sender, der heißt Eureka Television. Ich wusste das natürlich schon, ja, war ja vorbereitet, ja, klar. Und da sagte, ich suche da einen kompetenten Partner, einen Medienpartner. Ich bin ja hier Kaufmann, ja, Handelskaufmann. Er hatte ja hier Allkauf gegründet und Terborg, aber vom Fernsehen eben, vom Fernsehen hat er ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ja. Und wir ja auch nicht so viel, denn es gab ja nicht so viel Fernsehen damals, ja. Es gab ja nur zwei private Sender, Sat.1 und RTL. Und jeder sagte, die Experten sagten alle, oh, ein drittes Vollprogramm, das trägt der deutsche Werbemarkt, der deutsche Fernsehmarkt nicht, ja. Dann kam er daher und ich war dann total fasziniert und habe zum Herrn Kirch und seinem Sohn Thomas, gleiches Alter, gleicher Jahrgang wie ich, ja, gesagt, Freunde, wir müssen da einsteigen. Es gibt eine neue Chance. Wir haben so viele amerikanische Serien, Sitcoms und Filme vor allem in unserem Archiv da, arroganten Schnösel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wollten das alles nicht haben, weil sie es für das deutsche Volk als nicht hier, was weiß ich, ausreichend intelligent oder unterhaltsam oder was weiß ich, hier empfunden haben. Und ich wusste, man kann mit diesem Programm Reservoir einen neuen Sender bestücken. Und ich hatte auch eine Idee im Kopf für die jungen Familien, mit so amerikanischem Touch, ja. Und ja, dann sind wir da ja eingestiegen und ich wurde dann mit 31 Geschäftsführer von diesem Sender damals Eureka Television. Das war am 13. Oktober 1988, den Tag werde ich nie vergessen. Und ich habe mir damals Zeit gegeben bis zum 1. Januar 1989, um einen neuen Sender aus der Taufe zu heben, einen ganz anderen Sender als dieses Eureka Television. Und den nannte ich dann Pro7. Pro für Programm und sieben,
Ah,
weil ich das Programm auf die Taste 7 haben wollte. Ne? Damals gab es ja noch die
wie
Fernbedienungen.
cool.
Musstest du beim Weiterschalten, wenn du von 9 auf 10 kamst, zweimal drücken. Ja? Und deswegen wollte ich unbedingt einstellig sein. Ja? So, und so ist dieser Sender Pro7 dann in der Silvesternacht, in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 1989 hier live gegangen.
Das ist ja fantastisch. Und heute stelle ich fest, das Angebot ist so groß geworden und deswegen auch das Niveau hat bei manchen Sendern schon sehr stark nachgelassen, weil was sollen sie denn noch alles bringen? Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Aber du bist dann auch, du hast ja mit Judith Williams zusammengearbeitet und bist dann irgendwann in die Höhle der Löwen, da hast du sie, glaube ich, vertreten und in die Höhle, du bist unter die Investoren im Fernsehen gegangen. Investor warst du ja schon eine ganze Zeit, glaube ich, aber dann bist du zu den Investoren ins Fernsehen gekommen. Wenn da so, wie siehst du denn heute so diese Start-up-Szene? Ist da noch mehr zu tun? Müssen wir uns mehr anstrengen in Deutschland? Wie siehst du das?
Also, ich glaube, dass die Höhle der Löwen, ich muss ein Wort zu Judith Williams sagen. Ja, ich habe sie ja entdeckt und ins Teleshopping gebracht. Ich habe einen Sender namens Hot Home Order Television gegründet, weil ich in den USA dieses Teleshopping entdeckt habe. Da habe ich gesagt, boah, das muss ich ja auch in Deutschland machen. Und da habe ich den Leo Kirch und den Thomas Kirch angerufen und habe gesagt, Freunde, das ist interaktives Fernsehen. Auf den Medienkonferenzen, so Mitte der 90er Jahre, wurde immer gesagt, was ist denn, what's the next big thing im Fernsehen? Ja, da habe ich gesagt, interaktives Fernsehen. Und ich dachte, Teleshopping, das ist interaktives Fernsehen. Sind. Und da habe ich diesen Sender Hot gestartet, gemeinsam mit Quelle, das war damals das große Versandhaus. So, und da habe ich eben die Judith Williams entdeckt und wir haben uns dann Jahre später wiedergesehen beim 20-jährigen Jubiläum von dann HSN,
Ah ja,
Home
Homeshopping.
Shopping Europe. Ja, das habe ich dann umgetauft zwischendurch, weil ich Sender in Rom und in Brüssel und in London auch aufgemacht habe. Deswegen Europe. Ja. Sorry. Und eines Tages sagte mir die Judith, du, ich habe da diese Beteiligungen, du hast doch Erfahrungen im Managen von solchen Beteiligungen, magst du mir da nicht helfen oder gehen wir da zusammen? Wir haben also eine 50-50-Company hier gegründet, um diese Beteiligungen, die sie aus der Höhle der Löwen mitgebracht hat, hier zu entwickeln, zu betreuen, weiter zu gestalten. Ja, und eines Tages war ich bei HSN, Home Shopping Network in Tampa in Florida, zu Besuch geschäftlich und war auf dem Golfplatz, das hat auch dazu gehört, da immer, zufällig auch mit einem der Stars von Shark Tank, Kevin Harrington. Und wir waren bei Loch 7 und dann rief mich die Produktionschefin an von der Höhle der Löwen und sagte: Georg, du, großes Problem, die Judith hat die Stimme verloren, sie ist krank und wir stehen da, haben 3 Tage geblockt für die Produktion, 100 Mann, ja, kannst du die Judith vertreten? Dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt ist, heute ist Dienstag, wann denn? Ja, sie sagt am Donnerstag. Da hab ich dachte, ja, ist nächste Woche. Habe ich gesagt, wunderbar, mache ich. Sagt sie, nee, das ist dieser Donnerstag.
Ach
Und
du
dann bin ich am Dienstag nach mir, hat dann Kevin gesagt, sorry Kevin, I have to go back to Germany. Und er sagt, ja, no problem, George. Ja, business always first, sagt er. Ja, super sportlich. Und ich bin gestürmt zurück ins Hotel zum Flughafen, habe einen Flieger erwischt in der Nacht nach Zürich. Am Mittwoch war ich in Zürich, Mittwochabend war ich dann in Köln und am Donnerstag um 10 Uhr war ich dann im Studio. Und das war mein erster Auftritt bei der Höhle der Löwen. Habe da auch meinen ersten Deal gemacht. Art Night hieß der. Wurde dann auch ein schöner Erfolg. Ja, und die Frage, warum habe ich das gemacht? Also erstens, es war ein Notfall, ich musste schnell einspringen. Ja? Zweitens aber auch, weil ich die Sendung immer gut fand, denn sie hat ein breites Massenpublikum, 3 Millionen Zuschauer, manchmal auch mehr, dafür sensibilisiert, wie unser Leben in der Realität aussieht. Dass da nicht irgendwelche Kapitalisten am grünen Tisch sitzen und irgendwelche Millionenchips hin und her schieben, sondern dass das wahres Leben ist, dass da Menschen da sind, die ihre Freizeit, ihr Geld, ihre Ersparnisse investieren, um ein Projekt zu entwickeln, um sich eine neue Zukunftsoption zu erschaffen, um ins Risiko zu gehen, um ihr Leben zu gestalten, um vielleicht auch um ein Abenteuer einzugehen, ja? Und diese Art des Unternehmertums, nämlich Unternehmertum als Lebensform, als Entscheidung für einen Lebensentwurf, das, glaube ich, hat diese Sendung besonders gut propagiert. Und nebenbei dann auch noch natürlich immer interessant, wie viel unterschiedliche Menschen man trifft, wie viel unterschiedliche Projekte diese Menschen machen, ja? Und welche neue Chancen man mit diesen Menschen vielleicht auch eröffnen kann.
Und zwei von denen waren auch schon bei mir im Interview. Sugar Shape, an die wirst du dich möglicherweise erinnern. Die haben diese speziellen BHs. Frauen haben ja auch das Problem, dass man nicht so einfach einen BH findet, der auch wirklich hundertprozentig passt. Und die beiden sind hier in der Nähe und die waren bei mir auch schon mal im Interview. Ich kann mich erinnern, du hast dich öfter mal so ein bisschen mit Ralf Dümmel, habt ihr euch so ein bisschen gegenseitig über- und unterboten bei diesen Deals darin. Und ich weiß, mit Ralf Dümmel hast du ja eine besondere Beziehung. DS, da hast du ja dann auch ganz groß investiert, das weiß ich ja. Das ist fantastisch. Aber ich glaube, wir müssen heute in Deutschland mehr Unternehmergeist haben. Wir sind alle so auf dem Leben, naja, es wird schon irgendwie kommen und so. Und wenn ich mir heute die wirtschaftliche Entwicklung anschaue, dann glaube ich, müssen wir mehr Anreize schaffen für junge Unternehmen. Denn was haben wir denn hier in Deutschland? Rohstoffe gibt es nicht so viel und der Rohstoff muss da oben im Kopf sein. Wie siehst du im Moment diese Entwicklung, wo du sagst, ist hier eine Aufbruchsstimmung? Im Moment hören wir von allen sagen, es geht immer nach unten. Was können wir tun aus deiner Sicht, um Menschen wieder Freude an dem Risiko zu bringen?
Also da gibt es ein differenziertes Bild, ja, wie immer. Ja. Also auf der einen Seite muss ich dir sagen, lieber Udo, und du bist ja auch manchmal als Speaker auf Veranstaltungen unterwegs, du siehst sehr viele motivierte, junge, unternehmerische Leute. Du kannst den Unternehmergeist geradezu spüren. Ich bin auch als Speaker öfter mal auf Bühnen, auf Startup-Summits und ähnlichem, ja. Und das ist für mich eine wahre Freude, da über diese Veranstaltungen zu gehen, die Ausstellungen zu sehen, wie die jungen Unternehmen sich präsentieren, mit denen zu sprechen, auch deren wirklich Unternehmergeist, deren Risikobereitschaft hier zu spüren. Ja, das muss man ja auch spüren, nicht nur so ganz theoretisch irgendwie analysieren. Ja, Unternehmertum ist ja, wie ich sagte, Leben, Mut zum Abenteuer.
Genau.
Ja. Und ich glaube auch, dass es noch nie so viele Startups, logischerweise, wie heute in Deutschland gegeben hat. So viele junge Unternehmer, die auch schon mit 20, 25, ich finde auch immer, so gebildet sind in Sachen Wirtschaft, weil sie gezwungen sind, sich das anzueignen, nämlich, ja. Sonst scheiterst du am dritten Tag als Unternehmer, ja. Also, wir haben eine breite junge Unternehmer- und Gründerszene in Deutschland, die auch Erstaunliches hier zustande bringt. So, das ist das eine Mosaik. Das andere Mosaik ist, dass wir in Deutschland leider immer mehr in die Staatswirtschaft hineinschlittern, weil wir immer mehr Vorschriften haben, immer mehr Gesetze, immer mehr vielleicht auch manchmal gut gemeinte Regulierung, die die Unternehmen stranguliert, die den Innovationsgeist stranguliert, die auch die Motivation herunterschreibt bei Leuten, die unternehmerisch sind und die dann auf Bürokratie, auf Berge von Vorschriften treffen, auf eine Art Bürokratiemonster, das da einschränkt, dort einschränkt. Ja, das Zweite ist, es gibt Förderungen und es gibt, wir geben ja Milliarden aus für Subventionen, häufig ineffizient, ja. Und wir wollen einen Staat oder viele wollen einen Staat, der die Wirtschaft lenkt. Und das ist leider ein fatales Missverständnis, dass auf der ganzen Welt immer jede Staatswirtschaft ist krachend gescheitert und man muss sich nur ein bisschen umschauen in der Wirtschaftsgeschichte und in der Weltgeschichte, dann sieht man das. Und deswegen ist es mir manchmal echt unverständlich, warum so viele Leute glauben, dass mehr Staat mehr Gerechtigkeit, mehr Wohlstand bedeutet. Nein, mehr Staat führt immer in eine Spirale, die führt zu weniger Wohlstand, zu mehr Armut, zu mehr Frustration in der Bevölkerung, ja? Und das ist das andere Bild, das wir in Deutschland leider zur Kenntnis nehmen müssen. Und deswegen muss, und dieses Bild ist verbunden auch mit einer Skepsis gegenüber Markt, gegenüber den Kräften des Unternehmertums, der Innovation, auch eine Geringschätzung unternehmerischer Leistungen. Denn viele kapieren eben nicht, viele Anhänger dieser Staatswirtschaft kapieren nicht, dass nicht der Staat die Wirt die Arbeitsplätze schafft, sondern dass Innovationen immer von mutigen und kreativen Unternehmern und risikobereiten Unternehmen und Unternehmern hier ausgehen. Und dieses große fatale Missverständnis, das greift in Deutschland leider wie ein Oktopus um sich und stranguliert hier den Unternehmergeist. Ja, und deswegen ist es unbedingt erforderlich, dass wir einen neuen Aufbruch, Wirtschaftswende oder wie immer wir das nennen wollen, brauchen, die zu weniger Bürokratie, zu radikalen Abbau auch von der Subventionitis hier fordert man. Ich erschrecke immer, wenn Leute sagen, oh, die Politik muss für Wachstum sorgen. Nein, die Politik muss nicht für Wachstum sorgen. Ja, die sorgen höchstens im Staat für Wachstum und das ist das falsche Wachstum. Ja, die Unternehmer sorgen schon für Wachstum, wenn die Politik durch niedrige Steuern, durch wenig Bürokratie, durch Freiheit, durch Gestaltungsfreiheit den Unternehmern ihren Spielraum eröffnet, wo sie dann schon mit ihrem unternehmerischen Drang hinein eintreten werden und mit Innovationen in den Markt kommen, die dann von Kunden auch freiwillig gekauft werden und nicht durch staatliche Lenkung.
Naja, und das ist das große Herausforderung ist ja, natürlich kann auch eine staatliche Organisation etwas dazu beitragen, aber dazu müssen Fachleute da sein. In einem Unternehmen, das wächst, gibt es Experten. Und ich vermisse manchmal ein bisschen das Expertentum auch in Regierungskreisen, wo ich mir sage, na gut, also was hat derjenige mit dem Markt, mit Marktwirtschaft zu tun? Wo sind seine Erfahrungen? Das funktioniert nicht. Und dass eine Staatswirtschaft katastrophale Auswirkungen haben kann, das haben wir erlebt zum Beispiel in Argentinien. Du hast einen sehr kontroversen Post gemacht, hast gesagt, lass uns vielleicht ein bisschen mehr Milei wagen. Da gab es einen Aufschrei, gesagt, um Gottes Willen, der geht mit der Kettensäge vor. Ja, aber dieses Land ist absolut am Ende in der Katastrophe. Subventioniert bis zum geht nicht mehr und Geld ausgegeben, das man nicht hat, alles wird nachgedruckt. Und das kann es nicht sein. Was hat dich dazu bewogen, mal diesen Namen in den Mund zu sehen, dass Leute, guckt mal, so kann es besser werden?
Ja, weil ich dieses, manche sagen Experiment, ich sage diese Entwicklung in Argentinien schon seit Monaten beobachte, seit dieser Milei mit seinem Kettensägenwahlkampf es geschafft hat, mit viel weniger Budget, Wahlkampfbudget als seine Konkurrenten, hier das Präsidentenamt in Argentinien zu erobern. Und dann eben diesen radikalen, liberalen bis hin libertären Denkansatz, der auf dieser Wiener Schule, ja, Wiener ökonomischen Schule beruht, umzusetzen. Ich habe mich dann ein bisschen mehr mit diesem Typen da beschäftigt und festgestellt, der ist ganz anders als das Bild, das hier manchmal in den Medien gezeichnet wird. Das ist kein wilder, unkontrollierter Mann. Das ist ein hochgebildeter Mensch, ein Ökonomieprofessor, der vielleicht wie wenige Staatschefs, vielleicht wie kein anderer Staatschef auf der Welt, die Theorie in Sachen Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Geldtheorie und ähnliches, ja, beherrscht, gelesen hat. Also ein äußerst gebildeter und belesener Mann mit Substanz. So, und dann habe ich gesehen, dass der mit einer Radikalität, auch im guten Sinne des Wortes, ja, nämlich von den Wurzeln her, den Staat zurückschneidet. Einen überbordenden Staat, der in Argentinien Auswüchse hatte, die man sich wirklich kaum vorstellen kann, ja, dass da mehr als die Hälfte der Bevölkerung beim Staat arbeitet, alleine schon. Das kann ja nicht gut gehen, ja. Und diese ganzen Regulierungen, Preise für Lebensmittel, für alles festgesetzt, ja. Da muss man einfach sagen, und dazwischen hat sich da festgesetzt, eine sozialistische Kleptokratie von Leuten, die mit dem Geld anderer Leute, ja, in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, in unermesslichem Ausmaß. Ja, so, also dieses Land war noch in den 50er Jahren eines der reichsten Länder der Welt, und das wurde heruntergewirtschaftet in ein Armenhaus. Ja, und zwar ausschließlich mit sozialistisch inspirierten Ideen und Staatswirtschaft. Ja, so, also man kann ja auch sagen, gut, Milei startet ja praktisch von null, schlechter kann es eh nicht mehr werden, aber er hat viel bewirkt. Er hat viel bewirkt, er hat die Inflation. Als der antrat, das habe ich gesehen, ich habe gedacht, wie kann man leben, wie kann man wirtschaften und leben in einem Land mit 25% Inflation, stopp, pro Monat, nicht pro Jahr. Ja? Und diese 25% hat er runtergebracht, jetzt im Oktober auf 2,7. Ja? Das allein ist schon eine Riesenleistung, denn die Inflation betrifft ja vor allem auch die Armen, ja? Die ja nicht wissen, was das Brot und der Kaffee morgen kostet. Ja? Und dann hat er einfach viele Regulierungen hier abgeschaffen. Und was mir besonders imponiert hat, war, dass er bei der Armenhilfe, viele sagen, oh, die Armutsquote ist gestiegen. Das war natürlich der Fall am Anfang, weil er die Staatsausgaben um ein Drittel reduziert hat. Das musste er, sonst hätte er die Inflation nicht in den Griff bekommen. Und da stieg die Armutsquote im ersten Halbjahr an, jawohl. Aber jetzt in den letzten Monaten sinkt sie. Monat für Monat, ja, mit einem klar nachhaltigen Trend. Und er hat dann so zum Beispiel eine Zwischenlayer von Institutionen abgeschafft. Das waren so Verteilungsbüros und Beamte, die also die Armenhilfe von der Regierung erstmal bekommen haben, um sie weiter zu verteilen an die einzelnen armen Haushalte, ja. Und die haben nachgewiesenermaßen fast die Hälfte in die eigene Tasche abgezweigt, ja. So, also das meine ich auch Teil der Kleptokratie da, ja. So, die hat er abgeschafft, und dann war plötzlich das Budget für die Armenhilfe deutlich größer, und es wurde auch besser verteilt, und insofern ist auch dieser als großes Problem, ja, aufgezeigte Aspekt einigermaßen gelöst worden. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, wenn man hier in ein derartiges Chaos als neuer Präsident eintritt, ja, da musst du ja auch radikal sein, sonst veränderst du gar nichts. Ich glaube auch, dass das nach und nach jetzt hier ich sag mal, zivilisiertere Formen auch sich einebnen wird, was da ein Maßnahmen ist. Aber im Moment sind alle auf der Welt, die ein bisschen was von Wirtschaft und Geldtheorie und Volkswirtschaft verstehen, total erstaunt, dass er in so kurzer Zeit so viele Verbesserungen, und ich will mal sagen, einfach nur mal Weichenstellungen geschaffen haben, die Chancen auf Verbesserungen bieten, ja. Die Verbesserungen brauchen halt, Wunder brauchen halt immer etwas länger, ja. Aber insofern ist das für mich im Moment eine der spannendsten wirtschaftlichen und staatspolitischen Entwicklungen, auch intellektuellen Entwicklungen, ja, die ich auf der Welt hier beobachten kann, und dass es da manche Ausreißer gibt in der Artikulation, manche Zuspitzung, und manche, ich sag mal, kulturkampfähnlichen Äußerungen. Das muss man in so Extremsituationen auch verstehen, ja. So, und da kann man ja nicht hergehen aus dem warmen Redaktionsstübchen in Deutschland, ja, und sagen, oh, hier das Rechtspopulist und populistisch und Menschenrechte werden nicht geachtet. Also ich glaube, er befreit gerade Argentinien von vielen, die diese Menschenrechte vor ihm eben noch viel schlechter geachtet haben.
Also, Georg, ich bin völlig fasziniert von dem profunden Wissen, was du uns rübergebracht hast zu einem aktuellen Thema. Und deswegen wage ich auch mal eine andere Herausforderung für uns in Deutschland, uns Europäer anzunehmen. Jemand, der nicht ganz so belesen ist im Bereich Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft, ist nun auf einmal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ihm kann man mit Sicherheit nicht Intellektualität vorwerfen, also ein profundes Wissen im Bereich Wirtschaft. Das wird ein bisschen schwierig. Da kommt ja eine Menge an Herausforderungen auf uns zu. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so stehen, als wie ein Kaninchen, das auf die Schlange starrt. Oh Gott, Gott, was machen wir denn jetzt? Georg, aus deiner Sicht, was sind jetzt die wichtigen Dinge? Wie kurbeln wir unsere Wirtschaft wieder an? Wie übernehmen wir wieder Verantwortung und werden zum aktiven Spieler in der Welt? Hast du da Ideen und Vorstellungen, wie du dir das vorstellen könntest?
Ja, indem wir ganz einfach wettbewerbsfähig werden mit den großen Spielern, mit China, mit USA und eben vielleicht auch mit dem einen oder Land aus Südamerika. Ja, ich glaube nämlich tatsächlich, dass Argentinien in den nächsten Jahren zu einem Aufsteiger hier
Also du würdest dort
gedacht wird.
investieren, das merke ich schon.
Ja, klar, ja. Ja, also schau doch mal an, der Börsenindex in Argentinien hat sich in den letzten 12 Monaten, seit Milei da ist, um 130% gesteigert, und sogar argentinische Staatsanleihen, die man früher ja nicht mal mit der Kneifzange angefasst hätte, die haben erstaunliche positive Kursverläufe. Ja, aber das zur Seite. Ich würde auch sagen, unterschätzt hier das Wirtschaftswissen und den Wirtschaftsinstinkt von Donald Trump nicht. Der hat nämlich auch viel dazugelernt. Der hat auch eine Truppe jetzt um sich, die gerade viel von Wirtschaft versteht. Auch Elon Musk. Man kann ja manchmal ihn für einen etwas bizarren Typen halten, ja. Aber das ist wirklich der erfolgreichste Unternehmer der Gegenwart und vielleicht irgendwann mal auch aller Zeiten, ja. Denn was der in verschiedenen Bereichen alles geschafft hat, das ist ganz einfach bewundernswert, ja. Von der Raumfahrt, ja, bis hin zu seinen Elektroautos und zur künstlichen Intelligenz. Ja, das muss man schon alles sehen, dass der da immer vorne dran ist. Ja? So, und was wir machen müssen, ist natürlich, dass wir diesen Unternehmergeist freisetzen müssen, wie er in Amerika ist, wie er übrigens auch in China ist, unter der Obhut der Kommunistischen Partei. Ja? Aber unter der Obhut der Kommunistischen Partei hat sich dort ein sehr freier Kapitalismus auch entwickelt. Ja? Und auch dieser Unternehmergeist, den ich in den letzten 10, 20 Jahren in China angetroffen habe, ja? Also von dem kann man sich da auch mal eine Scheibe abschneiden. Also wir müssen in Europa rauskommen. Wir brauchen Deregulierung. Wir müssen der Innovation wieder freien Lauf lassen. Wir müssen diesen Unternehmergeist aus der Flasche hier rauslassen, und wir brauchen mehr europäische Zusammenarbeit, nicht mehr Bürokratie, sondern mehr Freiheiten in Europa. Wir brauchen eine Kapitalmarktunion. Wir brauchen übrigens auch eine europäische Verteidigungspolitik. Ja? Wir müssen zusehen, dass dieser europäische Markt eben auch ein europäischer Markt wird, der diesen Namen verdient. Und wir müssen dann, es müssen viele nationale Regulierungen abgebaut werden, dass ein Unternehmer, der in Deutschland was startet, dasselbe in Frankreich, in Italien, in den Niederlanden und in Dänemark hier machen kann. Und da gibt es noch viele Hindernisse an den nationalen Grenzen.
Ich glaube, wir müssen in Deutschland einfach wieder mehr Verantwortung übernehmen für diese Europäische Union. Wir müssen wieder zeigen, dass wir kreative Kräfte haben und dass wir innovative Menschen haben, die daran arbeiten können. So, nun sind wir in Deutschland genauso in einer Krise, muss man einfach sagen. Also nachdem der amerikanische Präsident gewählt wurde, das Buch, das ich eigentlich veröffentlichen wollte, sollte ja heißen Kamala Harris, Hoffnung gegen Hass, durfte dann
Oh.
aber nicht erscheinen. Ja, ich schick's dir gerne zu,
Ja.
durfte dann aber nicht
Ja.
erscheinen, weil das Wahlergebnis so schlecht war und gleichzeitig die Katastrophenmeldung eine Koalition beendet auf diese Art und Weise. Also ich kann dann nur sagen, wenn wir beide uns an einem Tisch setzen würden und wir hätten eine Verbindung, eine Koalition und würden dann sagen, das hat keinen Zweck mehr, dann sehen wir uns offen in die Augen und sagen, Leute, was machen wir jetzt? Aber so wie es dort gelaufen ist, war es vielleicht nicht so das Richtige. Also ich sag mal ganz ehrlich, hast du eine Prognose für das, was uns erwartet im Februar? Sehr schwierig wahrscheinlich, ne?
Naja, das ist schwierig, aber wir kommen nicht umhin, insgesamt zu konstatieren, dass wir in Europa insgesamt Richtung Staatswirtschaft, mehr Bürokratie, mehr Überregulierung uns entwickelt haben. Das heißt, wir müssen auch mit einer gewissen Radikalität mehr Markt wagen und ich nehme das Wort in den Mund, wir müssen mehr Kapitalismus wagen. Sonst werden wir in der Welt hier nicht wettbewerbsfähig sein. Was jetzt hier mit den Wahlen hier zu beachten ist, ich glaube, wir müssen alle hoffen, dass eine Parteienkombination ans Ruder kommt, die eine Chance zu einer klaren Wende hat und sich erarbeiten kann. Und das ist für mich nur Schwarz-Gelb, ja, mit einer starken FDP und einer Prise Milei, ja, möchte ich mal so salopp formulieren, ja, denen würde ich zutrauen unter der Kanzlerschaft von Merz, von Friedrich Merz, dass sie hier eine wirkliche Wirtschaftswende hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und Deregulierung und Steuersenkungen hinbekommen, besseren Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft. Also das hoffe ich und dazu äußere ich mich auch. Wenn zum Beispiel Grün mit in der Regierung sitzt, dann kann man ja sagen, okay, in der Außenpolitik ist ja manches sehr vernünftig, was Sie sagen, aber Ihre Wirtschaftspolitik, die haben im Keller der Wirtschaftspolitik alle Folterwerkzeuge der sozialistischen Planwirtschaft nur grün angestrichen, ja. Und das habe ich immer schon bemerkt. Und nein, die haben ein dirigistisches, ein etatistisches Verständnis von einem Staat, der die Wirtschaft lenken soll und die Leute bevormundet. Und das hat nirgendwo auf der Welt zu Erfolg geführt, ja. Und die SPD blickt ja auch etwas stärker in die linke Richtung, als sie das vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Also insofern glaube ich, die einzige Alternative für ein wettbewerbsfähiges Deutschland ist Schwarz-Gelb. Und ja, dafür plädiere ich.
Gut, dann eine letzte Frage. Menschen, die sich auf den Weg machen und sagen, jetzt, ich will mich selbstständig machen und die bei denen du investieren würdest und sagen, okay, das ist, was müssten die für Anforderungen bringen? Wie müssen die sich darstellen und sagen, ja, hier macht es Sinn zu investieren?
Also dein Grundtenor der Frage ist schon genau richtig, nämlich du sagst Menschen. Was müssen die Menschen mitbringen? Du kannst ja als Investor natürlich jedes Geschäftsmodell analysieren und sagen, oh, das ist gut skalierbar und so weiter. Aber es sind die Menschen, die aus einer Idee, aus einem Geschäftsmodell dann eine florierende Firma machen. Denn diese Menschen müssen ja andere Menschen mitnehmen, ja. Und das ist jetzt hier mein Blick immer bei Investitionen. Überzeugt mich ein Mensch, kann der aus seiner kleinen Firma, die vielleicht nur aus 5 Leuten hier besteht, eine Firma mit 500 Leuten formen, führen, kann er Mitarbeiter mitnehmen, kann er Geschäftspartner hier überzeugen. Also so wie in der Immobilienwirtschaft, da sagst du Lage, 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 ist bei Investitionen Menschen, Menschen, Menschen. Das ist die Nummer eins. Dann für mich noch so persönlich, so der Check, würde ich die oder den gerne anrufen, ja, würde ich mich, kommt eine positive Energie rüber, ja, sind wir da irgendwie auf Wellenlänge, ja, also wenn Menschen zusammenarbeiten, muss es ja auch eine gewisse Grundsympathie geben. Du willst ja nicht Unternehmer sein und sagen, oh, verpflichtet, oh, ruft der schon wieder an und um Himmels Willen, ja, halt mir den bloß vom Leibe und so. Nein, es muss eine Sympathie gegeben sein. Es muss eine positive menschliche Atmosphäre, ein menschliches Verständnis füreinander gegeben sein, auch Respekt füreinander. Also die Menschen stehen im Mittelpunkt meines Investitionsverhaltens. Und bei Menschen kann man sich eben auch mal irren. Deswegen gehen manche Investments schief, ja. Aber Ich habe also die Erfolge in meiner Investoren oder in meiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit eigentlich immer nur zu verdanken Menschen, die engagiert und innovativ waren. Und deswegen schätze ich die und respektiere ich de deren unternehmerische Leistung auch so ganz besonders. Na, und dann schaut man natürlich aufs Geschäftsmodell, ja, und da muss man natürlich auch sagen, der überzeugendste Geschäftsführer kann keine Wunder wirken. Ja? Und wenn er ein Geschäftsmodell vorschlägt, bei dem man das Gefühl hat, boah, also das passt nicht zusammen. Ja, das ist irreal. So optimistisch. Meistens ist es ja überoptimistisch. Ja? Deswegen scheitern ja auch viele. Aber es ist auch schön, optimistisch da zu sein. Ein Schuss Überoptimismus tut ja jedem gut, dann hat man mehr vom Leben. Ja? Aber manchmal sieht man das eben als Investor mit ein bisschen Erfahrung ganz deutlich. Und das wäre also mein zweites Kriterium. Also erst die Menschen, dann das Geschäftsmodell. Ist es einigermaßen bodenständig und ist es skalierbar? Kann man aus einem 5-Leute-Laden eben einen 500-Leute, ein 500-Leute-Unternehmen machen?
Lieber Georg, Menschlichkeit, Innovation, Ideen und das Miteinander muss passen und natürlich das Geschäftsmodell. Da hast du uns einen wichtigen Fokus gegeben, der für uns wichtig ist, was wir demnächst machen müssen und dann sind auch Unternehmen erfolgreich. Ich danke dir sehr für diese Facette, für diesen wunderbaren bunten Blumenstrauß an Ideen, an inspirativen Gedanken, die du uns mitgegeben hast. Herzlichen Dank dafür, lieber Georg.
Ja, vielen Dank, lieber Udo. Hat mir Spaß gemacht. Und ich muss gestehen, wir hätten noch ein Stündchen weitermachen können,
Bin
ja?
sicher, vielleicht machen wir einen zweiten Teil.
Wer weiß? Ja, ich bin da.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.